ARD.
Das Halbfinale der Fußball-Europameisterschaft ist komplett. Gestern gab es das letzte Ticket für die Niederlande durch das 2:1 gegen die Türkei.
Ball naar de buitenkant, naar Dumfries, onmiddellijk voorgegeven, daar komt de volgende kans.
Ja, die gaat erin.
Ja. Het is 2-1. Het is 2-1. Ja. Het is Cody Gakpo, die scoort.
Für das deutsche Team ist das Turnier ja bekanntermaßen vorbei und gestern bei der Abreise aus dem Quartier wurde es nicht nur für Bundestrainer Julian Nagelsmann nochmal richtig emotional.
Ich habe mir sagen lassen, dass es nicht oft der Fall war, dass nahezu jeder Spieler, der das Camp verlässt, Tränen in den Augen hat.
Jetzt heißt es erstmal warten bis zum nächsten Turnier in 2 Jahren. Für Nagelsmann gar nicht so einfach, sagt unser Reporter Martin Roschitz.
Ihm fällt das immer noch schwer, der Vereinstrainer steckt immer noch in ihm. Er würde nach ein paar Tagen Pause am liebsten aber sofort weitermachen.
Das alles besprechen wir im Sportschau EM Update. Herzlich willkommen an diesem Sonntag. Es ist ein spielfreier Tag bei der Europameisterschaft. Wir sind trotzdem da. Anne Hild.
Hi.
Ich grüße dich. Mein Name ist Tobi Schäfer. Es ist heute Tag 2 nach dem deutschen Ausscheiden aus dem Turnier. Ich finde, der erste Tag danach ist immer super schlimm. Das ist immer so kalter Entzug.
Ja.
Am zweiten Tag gewöhne ich mich langsam dran.
Ich finde, der erste Tag ist halt immer wach werden und dann kurz so, bis du richtig wach wirst und dann merkst du,
ja, ist
stimmt,
es wirklich
das
passiert?
Ist wirklich passiert.
Ja.
Die sind wirklich nicht mehr dabei. Die restliche EM wird jetzt ohne Deutschland stattfinden.
Und es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie viel Turnier noch übrig ist. Zuletzt war ja immer sehr viel Turnier noch übrig. Und jetzt sind wir schon im Viertelfinale bzw. im Halbfinale. Wir sprechen direkt mal über die Aktualität, über die beiden Viertelfinalspiele von gestern Abend. Das späte Spiel in Berlin. Die Niederlande gegen die Türkei. Am Ende 2:1. Die Niederlande also im Halbfinale. Spiel nach Rückstand gedreht und verdient gewonnen. Du hast das Spiel ja sehr intensiv verfolgt.
Ja, ich finde schon. Also es war ja auch das einzige Viertelfinale, das nach 90 Minuten schon entschieden war.
Mhm.
Und ich finde, es gehört zu meinen Top 2. Also Deutschland gegen Spanien war schon ein gutes Spiel und das war halt wirklich auch im Vergleich zu den anderen beiden ein viel, viel besseres Spiel. Ich finde, die Niederlande in der ersten Hälfte so ein bisschen am Abwehrbollwerk der Türken zerschellt und deswegen schon auch verdient zurückgelegen, aber dann in der zweiten Hälfte genau die richtigen Wechsel, alles richtig gemacht und deswegen meiner Meinung nach auch verdient gewonnen.
Ja, total intensives Spiel und der Links-Rechts-Song war dann auch im Stadion angekommen. Die Spieler hüpften zu dem Song. Der Ohrwurm bleibt uns also noch ein bisschen erhalten, also noch nicht nach links, nach rechts, nach Hause, sondern nach Dortmund. Und für die Türkei, das müssen wir natürlich jetzt auch noch erwähnen, sehr bitter, weil die haben ein super Turnier gespielt.
Voll. Also die können wirklich zufrieden sein mit dem, was sie abgeliefert haben. Es war ja auch lange Zeit dazwischen, dass sie es mal wieder in Viertelfinale geschafft haben und können wirklich erhobenen Hauptes da rausgehen.
Die Polizei, und das war jetzt so ein bisschen der Beigeschmack am gestrigen Tag, musste im Vorfeld des Spiels bei einem Fanmarsch einschreiten und auflösen, weil dort eben wie befürchtet der Wolfsgruß gezeigt wurde.
Mhm.
Ja, und wie hitzig war die Stimmung im Stadion dann tatsächlich? Jakob Rüger, unser Reporter, war dabei und den haben wir mal gefragt, war es so wie befürchtet, so aufgeladen?
Man hat eine gewisse Anspannung gemerkt vor dem Spiel bei den vielen, vielen türkischen Fans rund um das Stadion und dann auch auf den Tribünen im Berliner Olympiastadion. Der sogenannte Wolfsgruß wurde gezeigt von tausenden Fans, als die türkische Nationalhymne erklang hier im weiten Rund. Allerdings muss man auch sagen, dass sich dann diese ganze Anspannung mit dem Spiel auch ein bisschen löste und es wurde immer lockerer mit der Führung der Türkei. Als dann allerdings die Niederländer das Spiel drehten, da waren dann plötzlich nur noch die Oranje-Fans zu hören im weiten Rund. Und die türkischen Fans, die wurden immer enttäuschter und auch immer ruhiger. Und jetzt nach Spielende haben viele dann auch friedlich das Stadion verlassen. Es gab schöne Szenen zwischen niederländischen und türkischen Fans, die sich teilweise umarmt haben, die sich beglückwünscht haben zu einem großartigen Turnier. Und damit endet dann dieses Spiel, dieses Viertelfinale, ziemlich friedlich draußen vor den Toren des Stadions.
Soweit Jakob Rüger, der bei dem Spiel dabei war und die Holländer stehen auf einmal im Halbfinale.
Mhm.
Das war jetzt nach der Gruppenphase auch nicht so wirklich zu erahnen.
Nee, da habe ich die ja auch echt heftig kritisiert die ganze Zeit. Aber ich finde, sie sind dann auch so eine Turniermannschaft, die haben sich da Stück für Stück reingespielt. Jetzt war das Achtelfinale vielleicht auch nicht so der Gradmesser gegen Rumänien, aber halt souverän. Und vor allem, finde ich, hat die Mannschaft Moral bewiesen, weil sie halt immer wieder nach Rückstand zurückkommen.
Ja.
Und ich persönlich freue mich besonders darüber, weil ich jetzt links, rechts dann live sehe im Stadion.
Du bist dabei, stimmt. Also Resilienz ist, glaube ich, das Zauberwort bei den Niederländern. Haben jetzt bei Europameisterschaften die höchste Siegquote von allen, haben Deutschland damit überholt und sind seit 20 Jahren zum ersten Mal wieder im Halbfinale. Der Gegner, wurde vorher ermittelt, gestern im 18-Uhr-Spiel in Düsseldorf, und zwar im Elfmeterschießen. Mhm. England besiegt die Schweiz. Bis dahin war Englands Fußball wieder wie das englische Frühstück. Richtig schwere Kost, muss man wirklich mal sagen. Schweiz hatte durch Embolo geführt, Saka dann ausgeglichen, und im Elfmeterschießen verschießt dann Manuel Akanji als einziger, und Englands Schützen treffen alle. Mhm. Das war die größte Überraschung der Europameisterschaft bisher.
Ja, also England kann auf einmal Elfmeter schießen. Und viele unserer Kollegen haben ja schon gesagt, warte mal ab, mit dem englischen Fußball kommen die bis ins Finale. Und jetzt halte ich es gar nicht mehr für so unwahrscheinlich. Ich dachte eigentlich, dass die Schweiz das macht wie gegen Italien und souverän gegen den vermeintlichen Favoriten gewinnt. Aber hat am Ende nicht gereicht. Musste halt gewinnen in der regulären Spielzeit, da musste auch nicht ins Elfmeter schießen.
Den entscheidenden Elfmeter, den verwandelte Trent Alexander-Arnold.
Trent Alexander-Arnold puts the ball on the spot. And the Liverpool man now to score this, to send England into the semi-final. Still he waits. Up he comes and drives it in! And England are through! They've coughed and spluttered all of their way through Euro 2024.
England damit also im Halbfinale. Alle sagen jetzt, Trent is your friend.
Alle sagen das.
Alle sagen das mittlerweile auch in England. Gefällt dir das, dass sie mit diesem Fußball, gefällt dir nicht?
Nee, gar nicht, weil ich finde, die haben halt nur gegen Serbien im allerersten Spiel in der regulären Spielzeit gewonnen. Ansonsten da halt so, jetzt, das war ja auch wieder, es stand so lange auf der Kippe. Es ist kein schöner Fußball, den die da spielen. Und sie haben ja eigentlich das Potenzial mit Kane, mit Bellingham, der ja irgendwie dann auch noch gestern in dem Spiel zwischendrin kurz dachte, er wird ausgewechselt.
Ja, große Verwirrung.
Weil die Anzeigetafel halt die 10 gezeigt hatte, durfte dann weiterspielen, aber... Das ist halt irgendwie, ich finde, es ist lustlos. Ich finde, die Körpersprache der Engländer ist auch im Vergleich zu anderen Teams einfach wirklich so fade, so gar nicht mitreißend.
Die Schweizer verlieren das dritte EM-Elfmeterschießen in Folge. England gewinnt zum ersten Mal einst bei einer Europameisterschaft seit 1996. Die Schweiz ist also das neue England sozusagen. Es hat sich ein bisschen umgedreht.
Was mich noch überrascht hat, das ist ja jetzt schon das dritte Mal, dass die unter Southgate im Halbfinale sind, im vierten Turnier unter ihm. Also irgendwie, die Bilanz spricht ja dann doch für ihn, aber was da auf dem Platz zu sehen ist, absolut nicht.
Aber was natürlich am Ende nur zählt, ist der Titel, den sie endlich auch mal haben wollen in England. Ja, was ist das Geheimrezept von England? Wie zur Hölle haben die es bis ins Halbfinale geschafft? Holger Dahl war im Stadion mit dabei und der verrät uns mal, wie England das gemacht hat.
Naja, Geheimrezept von England, zum einen natürlich totale Effektivität, wenn du sonst Spiel gewinnst. Und ich habe jetzt auch nochmal diesen Eckball von Shaqiri irgendwie vor Augen, in der Verlängerung ans Lattenkreuz, da wäre das Elfmeterschießen fast noch flöten gegangen. Aber ja, ich würde von zwei Geheimrezepten reden. Von einem, das sie ganz lange versteckt haben. Sie können Elfmeterschießen. Das haben wir jetzt gesehen gegen die Schweiz. Das war schon bärenstark. Pickford hält den einen Elfmeter, aber die eigenen geschossenen Elfmeter waren echt stark. Und dass Saka da nochmal antritt, der ja beim Elfmeterschießen 2021 verschossen hat und da auch sehr angezählt worden ist in Social-Media-Plattformen. Ja, also davor größten Respekt. Also Geheimkraft 1, die Engländer können Elfmeterschießen. Und Nummer 2, die spielen einfach ihren Stiefel runter und sind damit erfolgreich. Und dann kannst du auch Europameister werden.
Ja, und Anne, du hast es ja schon gesagt, es ergibt jetzt natürlich ein Halbfinale, was toll klingt. England gegen die Niederlande. Mhm. Am Mittwoch in Dortmund, du bist dabei. Läuft aber auch live im ersten, falls du dich noch umentscheiden solltest.
Nee, ich glaube, das Ticket behalte ich. Aber was ich mir gestern ganz oft gedacht habe, das hätte Deutschland sein können, ne? Wenn Deutschland Gruppenzweiter geworden wäre, dann, ich glaube, die Italiener hätten sie auch besiegen können. Und wer weiß, wenn Deutschland im Elfmeterschießen gegen England da gespielt hätte.
Ja, am Dienstag, das hätte auch Deutschland sein können. In München das andere Halbfinale, Spanien gegen Frankreich, das dann im ZDF. Und ja, dann sprechen wir doch mal über die deutsche Mannschaft. Mhm. Die ist zwar aus dem Turnier ausgeschieden, aber es gibt natürlich trotzdem noch ein bisschen Redebedarf über das deutsche Team. Gestern sind sie aus dem Quartier in Herzogenaurach abgereist. Ilkay Gündoğan, der Kapitän, geht als letztes von Bord, ist als letzter Spieler abgereist.
Symbol.
Hat Julian Nagelsmann verraten. Alle mit einer Prämie von 100.000 Euro pro Nase. Das gab es also für den Viertelfinaleinzug. Heute in genau 2 Monaten ist schon wieder das nächste Länderspiel. Gefühlt sehr weit weg. Guckst du das dann mit anderen Augen? Bist du irgendwie jetzt auch neu infiziert?
Ja, ich habe tatsächlich seit den Länderspielen im März, glaube ich, so das Gefühl gehabt, ich kann wieder richtig mit Lust an dem Spiel Länderspiele verfolgen. Das hat der Bundestrainer auf jeden Fall schon mal geschafft. Also ich war auch sehr gespannt, wie das deutsche Team diese EM gestalten wird. Und ich finde, sie haben sich ja auch gegen Spanien super teuer verkauft.
Ja, du sagst es, das hat der Bundestrainer geschafft. Mhm. Denn der hat irgendwie eine Art, die man so noch nicht kannte. Mhm. Gestern gab es ja auch nochmal eine Abschlusspressekonferenz mit einem immer noch sehr emotionalen Julian Nagelsmann.
Ich war jetzt bei noch keinem Turnier dabei. Aber ich habe mir sagen lassen, dass es nicht oft der Fall war, dass nahezu jeder Spieler, der das Camp verlässt, Tränen in den Augen hat. Das ist, glaube ich, schon ein großer Verdienst von allen im ganz gesamten Staff.
Das ist echt neu, ne? Dass ein Bundestrainer so emotional ist. Man möchte ihn in den Arm nehmen, direkt
voll.
Mal.
Also ich bin jetzt wirklich in der Vergangenheit nicht der größte Nagelsmann-Fan gewesen, aber ich habe mir auch bei den Bildern gedacht, ach komm her, das tut mir so leid.
Ja, man hat einfach das Gefühl, das bedeutet ihm wirklich richtig viel. Der hat oder ist wirklich richtig glücklich mit dieser Entscheidung, Bundestrainer geworden zu sein.
Ja, den Eindruck habe ich auch. Der erinnert mich dann halt an so Trainer, die hunderte von Jahren gefühlt in ihren Vereinen sind und da dann halt so Vereinslegenden werden. Und das hast du ja als Bundestrainer eher selten, dass du halt so eine Bundestrainerlegende wirst und dass er das nach so kurzer Zeit schon geschafft hat, dass er sich da ja einfach so in die Herzen der Fans auch irgendwie mit dem Team gespielt hat.
Ja, kleiner Trost für ihn. Bisher hat nur Sepp Herberger als Trainer sein erstes großes Turnier gewonnen. Alle anderen haben erstmal ein Scheitern gehabt. Und ich bin ja Fan von dieser Theorie, dass es erstmal ein Scheitern braucht, um was ganz Großes zu erreichen. Das hat es schon sehr oft gegeben. Bestes Beispiel eben 2006, da haben wir ja jetzt in den letzten Tagen auch drüber gesprochen. Vielleicht erwächst aus diesem Scheitern jetzt gegen Spanien ja dann auch was Großes.
Vor allem finde ich es eigentlich fast hart, von Scheitern zu reden, weil das war ja einfach im Vergleich zu den vergangenen Turnieren schon ein Erfolg, ins Viertelfinale zu kommen.
Das stimmt.
Und ich bin immer noch der Meinung, dass Spanien der schwierigste Gegner bei dieser EM ist.
Ein Scheitern auf Augenhöhe. Mhm. Wenn wir nochmal über Julian Nagelsmann sprechen, auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat ihn gelobt, weil irgendwas ist jetzt eben anders.
Ich würde sagen, er hat das Amt des Bundestrainers für mich ein Stück weit auch neu definiert in den letzten Wochen, so wie er aufgetreten ist, und hat eine unglaubliche Energie ausgestrahlt, einen unglaublichen Spirit, und dafür gebührt ihm, dafür gehört dem Trainerteam großen Dank.
Und da fragen wir doch mal einen, der ganz nah dran war in den vergangenen Wochen und auch in den letzten Jahrzehnten die Trainer immer gut kennengelernt hat. Unser Reporter Martin Roschitz, der war im DFB-Quartier mit dabei, und der erklärt mal, ja, was Nagelsmann anders macht als seine Vorgänger.
Was DFB-Boss Bernd Neuendorf meint mit dieser neu definierten Rolle, dass es Nagelsmann geschafft hat, mit seiner authentischen und offenen und herzlichen Art auch eine echte Einheit zu schaffen, die total motiviert ins Turnier gegangen ist und die auch eine neue Begeisterung für die Nationalmannschaft entfacht hat. Eine Begeisterung, die es seit 2014 nicht mehr gegeben hat. Dazu passt auch Nagelsmanns herausragender Auftritt bei der letzten Pressekonferenz gestern hier in Herzogenaurach, wo es ihm auch nicht nur darum ging, die sportliche Leistung der Mannschaft noch mal in den Vordergrund zu heben, sondern auch einen Appell an die Nation zu richten, gegen Schwarzmalerei, gegen Individualismus und für Gemeinsinn und das mit anpacken. Also wenn ich meinem Nachbarn die Hecke schneide und ihm dabei helfe, dann ist das Mehrwert, dann schafft man schneller etwas, als wenn man es eben nur alleine tut. Und das ist eben wichtig, diese Botschaft auch zu vermitteln. Das unterscheidet ihn von seinen Vorgängern Hansi Flick und Jogi Löw. Und übrigens auch das In-Game-Coaching. Selbst wenn er sich mal verzockt bei der Aufstellung, wie mit Can und Sané im Spanien-Spiel, dann schafft er es trotzdem, seine Fehler zu korrigieren und auch einzugestehen. Und das bedarf ja auch einer gewissen Größe.
Ja, das trifft alles zu. Aber ich finde schon, man merkt ihm jetzt so eine gewisse Ungeduld an. Er spricht ja auch direkt davon, vom nächsten Ziel, von der Weltmeisterschaft, und möchte am liebsten morgen wieder loslegen. Da muss er jetzt natürlich Geduld beweisen.
Ja, das ist halt wahrscheinlich noch in ihm drin, so als Vereinstrainer. Dann hast du halt, wenn du aus einem Wettbewerb ausscheidest, am Wochenende schon das nächste Spiel. Oder selbst wenn du mit der Saisonleistung nicht zufrieden warst, dann geht es halt relativ schnell wieder in die Vorbereitung.
Ja.
Und dann steht die nächste Saison an. Aber jetzt sind es halt 2 Jahre.
Vor allem seit seinem Amtsantritt war ja alles auch schon sehr verdichtet und sehr intensiv, auch durch die Heimeuropameisterschaft. Das war ja jetzt auch kein gewöhnlicher Bundestrainerjob. Voll. Ich sag mal so, der graue Alltag eines Bundestrainers, der beginnt ja jetzt erst wirklich mit viel Warterei. Dann eben auch mit der Nations League. Aber Martin Roschitz, den wir gerade schon gehört haben, der schätzt mal ein, wie Nagelsmann mit der Warterei zurechtkommt.
Ihm fällt das immer noch schwer. Der Vereinstrainer steckt immer noch in ihm. Er würde nach ein paar Tagen Pause am liebsten aber sofort weitermachen. Das Gute ist, dass es relativ schnell weitergeht mit dem Auftakt in der Nations League am 7. September, übrigens gegen die Ungarn, die man ja hier bei der EM mit 2:0 geschlagen hat. 3 Tage später dann das Auswärtsspiel in den Niederlanden in Amsterdam. Anfangs hat Nagelsmann mit dem Amt des Bundestrainers vielleicht so ein bisschen gefremdelt. Jetzt geht er völlig in dieser neuen Rolle auf. Jetzt hat er richtig gemerkt bei der Heim-EM, was ihm der Job bedeutet. Hat schon Pläne, hat Ideen für die Zukunft. Ein Wiederholungsspiel kriegen wir nicht, hat er gesagt, nach dem Spanien-Spiel. Auch in Anspielung auf den nicht gegebenen Elfmeter. Also sehen wir doch jetzt zu, dass wir es hinkriegen, dass wir eine gute WM-Quali spielen. Und dann ist der goldene Pokal ja auch nicht so schlecht für die Sammlung. Also einen guten Spruch hat er hinten raus auch immer parat.
Und den goldenen Pokal, den gibt's dann bei der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Da freue ich mich jetzt schon sehr drauf. Das wird eine WM, die dauert 5,5 Wochen.
Ja.
Es gibt doppelt so viele Spiele wie jetzt bei der Europameisterschaft.
Ich hoffe halt sehr, dass Nagelsmann recht hat und dass Deutschland lange dabei ist, weil sonst können es sehr, sehr lange Wochen werden nach der Gruppenphase.
Dass Deutschland überhaupt erstmal dabei ist.
Das auch, ja.
Das wäre natürlich ein Super-GAU, aber das hat ja eigentlich bisher immer ganz gut geklappt.
Ja.
Apropos Weltmeisterschaft, ja, da war doch was.
Ja, ich hätte erstmal eine Quizfrage für dich.
Ja.
Weißt du noch, was du morgen vor 10 Jahren gemacht hast?
Ja.
Ja, weißt du?
Da habe ich mich über das 7:1 gegen Brasilien gefreut.
Du alter Streber. Ja, am 8. Juli 2014 war das. Und irgendwie ist das ja auch so was, woran wir uns immer wieder hochziehen können. Ne? Und Martin Roschitz, den wir gerade gehört haben, der ist da ja auch so damals schon dabei gewesen. Der weiß, wie die Weltmeistermannschaft von damals war. Und der hat jetzt so eine Doku-Serie und einen Podcast daraus gemacht. Nennt sich Wir Weltmeister auf der Suche nach 2014. Also da ging es genau darum, dieses Gefühl, was jetzt vielleicht bei der EM nochmal ein bisschen entstanden ist, nochmal aufleben zu lassen. Er hat die Weltmeister von damals teilweise nochmal getroffen. Und jetzt gibt es morgen ein Event dazu. Und zwar ab 20.30 Uhr auf dem Twitch-Kanal der ARD. Mhm. Da ist dann Benny Hövedes dabei. Um den geht's in der 4. Folge dieser Doku und dann schauen die sich zusammen die Folge nochmal an und dann gibt's Live-Reaktionen darauf und auch die Zuschauer können Fragen stellen.
Das ist sehr zu empfehlen, genauso wie natürlich der Podcast und auch die kleine Videoserie dazu. Mhm. Habe ich alles schon gebinged, wie man so schön sagt.
Aber für die, die es noch nicht haben, gibt's in der ARD-Mediathek als Serie und im Podcast überall da. Ja. Das Podcast gibt.
Genau. Guckt und hört euch das gerne mal an und dann morgen der nächste Termin, das nächste EM-Update, denn die EM geht ja noch ein bisschen weiter.
Genau. Ich bin wieder dabei und du?
Ich mache morgen mal Pause. Also,
dann
macht's
freuen
gut.
Freuen wir uns auf Jens.
Tschüss.
Ciao.